Ram 2024
Updates.
Tag 7.
Man merkt, wir sind komplett fix und fertig. Das Rennen nimmt jetzt wieder wahnsinnig an Spannung auf. Gestern haben wir ein bisschen davon geredet, dass es zwischendurch sich ein bisschen zieht und die eine oder andere Phase hat, die vielleicht ein bisschen unter Anführungszeichen langweilig ist, zum Fahren natürlich und auch zum Zuschauen. Heute ändert sich das wieder total.
Ja, also es ist wirklich die letzten 24 Stunden seit der letzten Aufnahme ist einiges passiert. Wir haben ja da die Top 3 haben wir schon gesehen, dass sie das entzerrt hat, dass die Positionen bezogen sind. So ein bisschen den Unterton gehabt, da wird nichts, nicht mehr viel passieren und heute wendet sich das Blatt komplett. Dominik Meierhofer, Platz 3, kommt in Riesenschritten auf den Lukas Kaufmann zu und der hat in den letzten 6 Stunden 20 Meilen gut gemacht, aufgeholt.
Gestern hätte ich noch gesagt, eigentlich sind die Positionen fix bezogen, da wird nicht mehr viel passieren. Also die Plätze 1, 2, 3 sind ziemlich fix, aber man sieht jetzt, glaube ich, wirklich, dass echt noch einiges geht. Und ich würde sagen, wir teilen das heute wieder auf. Also ich habe mir gedacht, wir reden wieder ein bisschen über die Strecke, über die Gegend, wo die Leute gerade unterwegs sind und dann über die mentale Verfassung, in der man sich wahrscheinlich zu der Zeit im Rennen befindet. Und dann haben wir noch ein paar Einspieler, wir schauen kurz zu den Teams und ein paar Anekdoten natürlich aus eigener Erfahrung.
Ja, also beginnen wir mal ein bisschen am Lokalkolorit, weil das ist jetzt wieder was, wo wir uns beide ein bisschen erinnern können. Du besonders, weil du hast ja gestern schon angedeutet, du kennst Teile davon, der Strecke, aus dem Training.
Eine der Timestations, die mich besonders immer irgendwie oder der viel Eindruck hinterlassen hat, war die Timestation nach Bloomington, weil es ist bis dorthin wirklich extrem flach und zieht sich und dann birgt man irgendwann links ab und plötzlich kommt man, das ist irgend so ein, ich weiß nicht, ob es ein Nationalpark ist oder ein Naturschutzgebiet und dann wird die Straßen plötzlich hügelig, wellig, wunderschön, kurvig, die Landschaft ist echt beeindruckend und das sind zum Beispiel so Passagen, wenn du da kurz drauf bist, dann kommt dir das ein bisschen vor wie Achterbahn fahren. Es geht bergauf, es geht bergab, es geht links und rechts, du nimmst den Schwung mit, attackierst den nächsten Hügel, es ist echt lustig. Wenn du da allerdings gerade eine Phase hast, wo es nicht gut läuft, kann das halt richtig schwierig werden und jeder Hügel kann dich da quasi echt fertig machen. Aber da wird's eigentlich wieder viel abwechslungsreicher.
Und wir
kommen dann
In beiden Phasen an der Stelle schon erlebt, einmal in einem Jahr extrem gut gelaunt, voll motiviert, den Pacecar davon gefahren, weil die Strecken kenne ich, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo wir unterwegs sind. Und ein anderes Jahr mitten auf der Straße stehen geblieben, weil du gedacht hast, du musst abbiegen, obwohl keine andere Straße da war und dann bist auch noch umgefallen, wie so ein Fahrradaushänger, ein Anfänger, weil du nicht aus deinem Clip-Pedal rechtzeitig rausgekommen bist. Alles in der gleichen Gegend, eben, also die Hochs sind sehr hoch und die Lows sind sehr, sehr low.
Ja, und was wir heute auch im Lukas Kaufmann seiner Story gesehen haben, und wir haben eh schon mal erwähnt, wie gut die Kommunikation und Medienarbeit von seinem Team ist, da gibt es diese Blue Barn Hill Farm und das ist ja halt da eine Familie, die recht groß ist, also die haben wirklich einige Kinder und die ganze Familie ist da halt Feuer und Flamme und da ist immer große Begrüßung, großer Jubel, wenn man da vorbeifährt und ich glaube, da gibt es auch für die Crew wieder Essen, Trinken, Duschmöglichkeit und da wird das alles sehr herzlich aufgenommen, also alle, die da entlang kommen an der Strecke und generell ist, wir sind jetzt im Bundesstaat Ohio und vom Beginn Ohios bis zum Ende gibt es überall diese Schilder, Caution Ram Route, das sind so weiße Schilder, da ist wirklich die Strecken ausgeschildert, das macht aber nicht die Rennleitung, weil grundsätzlich ist die Route nur definiert durch ein GPX-Track und durchs Roadbook, aber dort gibt es jetzt so viele Fans und Radlclubs und eine lokale Community, die stellen da wirklich Schilder auf die Straßen. Das ist extrem motivierend und auch hilfreich zum Navigieren.
Ja, das sind so Lawn-Signs, die man vielleicht aus dem amerikanischen Wahlkampf kennt. Und die sind wirklich durch den ganzen Bundesstaat. Das ist schon beeindruckend und auch für die Crew manchmal nicht schlecht. Da kann man mal den Blick aufs Roadbook ein bisschen schleifen lassen und muss nicht so genau schauen.
Da möchte ich nur einen Hinweis bitte geben an alle, die jetzt beim RAM dabei sind. Bitte nicht klauen. Es ist sehr verlockend, dass man sie als Souvenir, so als Schild mitnimmt, weil das steht irgendwo in der Pampa, in der Wiese und wahrscheinlich würde es keiner merken. Aber dringender Appell, es freuen sich auch alle anderen, die vielleicht später durchkommen, wenn die Schüler noch dort stehen. Und man kann es dann, ich glaube, bei den Time Stations sogar kaufen für einen kleinen Unkostenbeitrag. Das heißt, wenn man ein Souvenir haben möchte und ich habe zwei davon im Keller, die sind wirklich cool, dann kann man die einfach für ein paar Dollars mitnehmen und nicht irgendwo in der Landschaft abmontieren.
Genau. Vielleicht, du bist drüber hinweggegangen, vielleicht möchtest du ganz kurz drüber sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, in Ohio und Umgebung ein Trainingslager zu machen, im Frühjahr, wo es schlechtes Wetter gegeben hat, um sich relativ unspektakuläre Teile der Strecke anzuschauen.
Weil ich immer sicher bin, dass die letzten 1000 Kilometer einfach entscheidend sein können. Und ich habe das halt wirklich immer nur im Rennen gesehen, was der völlig übermüdet und du nimmst das nicht mehr so richtig wahr und du stößt dir die Sachen oder du empfindest sie als viel schlimmer, als sie eigentlich sind und du hast das dann irgendwie, du hast negative Erinnerungen dran. Und wenn du das einmal siehst, in voller geistiger Frische kommst drauf, eigentlich ist es dort total schön. Und deswegen wollte ich das unbedingt einmal sehen und wir haben dort halt eine Freundin irgendwie durchs RAM gefunden, nämlich die Katie, die ist selber irgendwie immer an der Strecke, feiert die Leute an und ich habe da mal eine E-Mail dann an sie geschrieben und sie hat gesagt, wir können gern bei ihr wohnen und dann waren wir 3 Tage bei ihr, habe ich von dort ein paar Trainings gemacht und dann bin ich quasi eine Woche lang oder 5-6 Tage lang die Strecken abgefahren in so Tagesetappen bis zum Zielort. Und jedes Jahr, wenn wir durch Ohio durchgekommen sind, war bei der Katie eine kleine Zwischenpause für die Crew angesagt, oder?
Genau, das ist jetzt der spezielle Strasser-Bonus, den haben die anderen Crews nicht. Also da wird man wirklich eingeladen ins Haus. Da gibt es, also ich habe noch nie so viel Pizzen gesehen. Also, wir sind eine große Crew, aber 8 Leute können nicht so viel Pizzen essen, wie dort aufgelegt worden sind. Und das waren nur die Pizzen, da hat es Donuts gegeben, andere Süßigkeiten, das war unglaublich. Und natürlich nach 7 Tagen im Rennen eine Dusche, also eine richtige Dusche, eine warme Dusche und ein Klo. Das ist sehr, sehr wertvoll und ein kleiner Wettbewerbsvorteil.
Ich glaube, wir haben bis jetzt in jeder Episode irgendeine Geschichte erzählt vom Klo gehen, oder? Also es ist schon sehr, sehr wichtig, das Ganze.
Ja, weil es ja auch Bundesstaaten gibt oder gerade in den Nationalparks ist es sehr, sehr streng. Da sollte man sich auch nicht erwischen lassen am Straßenrand.
Dazu habe ich morgen noch eine Geschichte. Da geht es wieder ums Klo gehen, aber ich halte mir die einfach für morgen auf, damit wir unsere Serie beibehalten, dass wir in jeder Episode irgendeine Fäkal- oder Toilettengeschichte bringen können.
Du wolltest gestern über die 10%-Regel sprechen und nachdem sie da jetzt so ein unglaubliches Match um Platz 2 entwickelt, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt.
Ja, die 10%-Regel ist, ich weiß nicht, ob es der Danny Chu erfunden hat, jedenfalls habe ich es durch ihn kennengelernt. Der Danny Chu ist selbst zweifacher RAM-Sieger, war in den 90er Jahren ganz oft am Start und ist mittlerweile ein echter Nerd und Freak. Und da möchte ich gleich noch eine Frage einbinden, die wir gekriegt haben. Jemand hat mich gefragt, ob es irgendwen gibt, also das war an mich gerichtet, ob es irgendjemanden gibt, der mehr über das RAM weiß als ich. Und da ist die Antwort ganz klar, wir fahren 3 Leute, die definitiv mehr über das RAM wissen. Ich bin es vielleicht öfters gefahren, aber mir fällt jetzt erstens ein Sevi Zotter, der hat wirklich jede Statistik im Kopf und jede Durchschnittsgeschwindigkeit aus jedem Jahr von jedem Teilnehmer so ziemlich. Der zweite ist eben der Danny Chu, der diese 10%-Regel definiert hat. Und der dritte, Flo, jetzt darfst du bitte kurz erzählen, du bist nämlich ein großer Fan von ihm, das ist der Adam, der in Fort Scott wohnt, mit der Familie, die wir schon erzählt haben, die so gastfreundlich sind.
Ah, ja, super. Stimmt natürlich auch, ja. Also wir haben es erwähnt, bei der Time Station in Fort Scott gibt es die Familie, die dort einen sehr herzlichen Empfang bereitet. Und der jüngste Sohn, der Adam, der ist unglaublich begeisterter Ram-Fan und der dem sei Facebook-Seite, die war früher voll mit Ram-Statistiken und Ram-Infos und Fun-Facts und also der ist ein wandelndes Ram-Lexikon und natürlich super interessant für internationale Audience, weil seine Posts alle auf Englisch sind.
Hat er nicht, ich glaube, der war damals 10 Jahre alt, oder? Und hat angefangen mit, da hat er quasi auch schon so Selfie-Videos gemacht. Ich meine, das war 2012, 13, 14, da war Selfie-Video noch nicht so gängig wie jetzt da. Und der Typ war einfach ein Kind. Er hat viel zu viel Gewicht gehabt, also er war absoluter Antisportler zu der Zeit. Ich meine, es ist jetzt überhaupt nicht relevant, aber insofern erzähle ich es deswegen trotzdem, weil mittlerweile, er dürfte jetzt so um die 20 sein, er hat richtig viel zum Radlfahren angefangen. Er ist jetzt schon, ich glaube sogar in Borrego Springs oder in anderen 12- und 24-Stunden-Rennen dabei, hat sogar schon 12-Stunden-Rennen gewonnen, hat sich komplett verändert, ist jetzt austrainiert und insofern er echt ein cooler Typ und er hat als 10-Jähriger schon geredet wie der Heinz Brühler bei der Formel 1. Das war unfassbar.
Ja, ein 500-Meilen-Rennen in Texas hat er gewonnen, auch organisiert von den Ram-Organisatoren. Also diese Begeisterung, die ist nicht passiv geblieben, sondern hat sich total auf ihn übertragen und es war total spannend, ihn zu beobachten, wie er da als 10-Jähriger angefangen hat und ja, seine ersten 10 Meilen am Fahrrad und seine ersten 20 Meilen am Fahrrad und wie er sich da wirklich zu einem echt tollen Athleten entwickelt hat.
Zurück zur 10%-Regel, die lautet nämlich so, wenn es noch 500 Meilen gibt oder 500 Kilometer, das ist jetzt völlig egal, welche Einheit man verwendet, sagen wir 500 Kilometer bis zum Ziel, dann kann man noch 50 Kilometer, also 10% von der verbleibenden Distanz gut machen oder verlieren. Und das ist natürlich jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das ist ein grober Richtwert, wenn man sagt, jetzt ausgeklammert ein Sturz oder irgendwie ein ganz besonderes Problem oder die Superkrise, aber wenn einfach alles so einigermaßen normal läuft, sind 10% der Distanz noch gut zu machen. Und ja, es geht sicher auch ein bisschen mehr, aber der Danny Chu ist nicht der Typ, der mit Emotionen arbeitet, sondern der ist so der Excel-Tabellentyp und der hat einfach irgendwie seit 40 Jahren alle Rennen ausgewertet und der hat sich einfach ausgerechnet, dass 10% einfach das ist, was statistisch gesehen noch öfters aufgeholt wird und wenn es mehr oder weniger ist, dann ist das halt irgendwie so ein Ausreißer, aber das dürfte so die Grenze sein.
Und wir stehen jetzt vor der Situation, dass wir noch 500 Meilen haben und zwischen zweiten und dritten Platz liegen gerade mal 27 Meilen.
Ja, und der Jimmy ist 90 Meilen vorm Dominik und 65 vorm Lukas. Also möglich ist alles, aber wenn man die 10%-Regel denkt, ist es schon schwierig, den Jimmy noch zu fangen. Aber man weiß, es kann jeden eine grobe Krise ereilen und insofern ist es definitiv noch richtig spannend. Was ich mir trotzdem noch notiert habe, du hast ja schon gesagt, dass es viele deutsche Einwanderer gibt in der Gegend, gerade in Ohio. Da ist zum Beispiel eine Stadt, die heißt Hermann, durch die ist man schon vor längerer Zeit durchgefahren, aber jetzt gibt es auch eine Stadt Oldenburg und ich kann mich noch wirklich erinnern, ich habe damals bei den Straßenschildern immer geglaubt, das ist ein Witz oder das kann nicht sein, weil da fährt man zum Beispiel die Wasserstraße entlang und man kommt direkt vorbei am Brauhaus. Und das Brauhaus wiederum hat auf der Rückseite die Hauptstraße und die Weinstockstraße, habe ich jetzt gerade auf Google Maps gesehen. Also das ist so richtig, du glaubst einfach wirklich, du bist in Deutschland oder in Österreich. Und wenn du da gerade mental ein bisschen verwirrt bist, glaubst du einfach wirklich, du bist komplett im falschen Film.
Und es gibt da dann tatsächlich noch Einheimische, die deutsche Vorfahren haben und noch Deutsch sprechen, zumindest so auf einem okayen Konversationsniveau, was total spannend ist.
Ja, und die nächste Stadt ist dann Oxford, das ist Time Station, die ist auch wunderschön, das ist wirklich, da fährst du am Campus durch oder direkt an der Uni vorbei und Pflastersteine in der Stadt, wirklich so Bocksteinhäuser und dann wird es einfach immer hügeliger und die Appalachen kommen immer näher und die nächste Stadt ist zum Beispiel Middletown, da kann ich mich erinnern, da ist recht viel Industrie und da hat es oft ziemlich gestunken. Das habe ich auch gut in Erinnerung, aber danach wird es halt echt immer schöner und grüner und wieder hügeliger. Ja, und ich möchte jetzt so ein paar emotionale Geschichten noch erzählen, weil die Psyche der Athleten, Athletinnen einfach immer, sagen wir mal, sensibler wird. Und ich kann mich zum Beispiel noch ganz genau erinnern, ich bin einmal, wie wir eben bei unserer Freundin, bei der Katie, vorbeigefahren sind. Ich bin ja durchgefahren, klarerweise, und ihr habt es eingekehrt, beziehungsweise dort war ein Teamwechsel und das war in einem Jahr, da habe ich dann einfach einen kompletten Weinkrampf gekriegt. Ich bin wirklich stehen geblieben, habe mich ins Auto gesetzt und ich habe einfach Rotz und Wasser geweint, weil ich war in dem Moment so dankbar, dass wir die Katie haben als Freundin und ich habe einfach nicht irgendwie die Möglichkeit gehabt, kurz stehen zu bleiben oder sie zu umarmen oder Danke zu sagen. Und ich habe so ein richtig schlechtes Gewissen gehabt. Sie hilft uns, sie bietet uns quasi ihr Haus an und ich fahre einfach durch. Und in Wirklichkeit hat sie immer gesagt, hey, sie findet das super. Und ich habe im Nachhinein dann auch noch ein unterschriebenes Trikot geschickt und wir haben echt guten Kontakt gehabt. Und sie wollte nicht, dass ich stehen bleibe, sie wollte mich nicht unterbrechen. Aber du bist dann einfach in einem Zustand, wo du hin und wieder einfach so Anfälle kriegst, wo die einfach solche Emotionen überkommen.
Ja, ich habe jetzt in der Zwischenzeit, ich war nicht unhöflich oder so, aber ich habe ein bisschen am Tracker herumgescrollt und das führende Achterteam, das gestern Abend, wir haben nicht mehr drüber geredet, on air, einen unglaublichen 42er Schnitt gehabt hat. Der Schnitt ist jetzt runter auf nur mehr 38, aber die sind über den Halfway Point hinaus inzwischen.
Ja, Wahnsinn. Die Teams, wir haben dann eh noch eine kleine Durchsage auch vom Floro Racing Team, das kommt später noch. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen was sagen über die Emotionen, weil ich heute beim Radlfahren, beim Training einfach, mir sind so viele Geschichten wieder raufgekommen, jetzt durchs Mitverfolgen und ich denke mir halt gerade, wie geht es gerade in Lukas, wie geht es gerade in Dominik, wie geht es gerade in Jimmy und was reden die, was haben die gerade für Zielsetzung, wie gehen sie mit der Situation um und ich weiß zum Beispiel noch, dass es echt schwierig ist, die richtigen Worte zu finden, zu motivieren, weil in einem Jahr waren wir auf Kurs unter 8 Tage und dann ist mir halt gesagt worden, hey, wir sind auf Rekordkurs und was der jetzt beißen wir da durch und es ist möglich, unter 8 Tagen zu fahren. Und ich war dann total demotiviert. Mich hat das wirklich, ich habe mich gekränkt gefühlt und nicht wertgeschätzt. Und ich habe mir gedacht, hey, ich fahre seit 6, 7 Tagen alles, was geht. Und das Einzige, was von der Crew kommt, ist quasi, es wird bemängelt, dass ich jetzt nicht auf Rekordjagd gehe und eigentlich sollte noch mehr drinnen sein. Und ich war dann so richtig bockig und habe mir gedacht, das ist, die Crew haltet nicht zu mir, die wollen noch mehr und sind nicht zufrieden. Wir sind auf Platz 1 mit großem Vorsprung und ich bin einfach zufrieden, wie es ist. Und das kann auch wirklich in die Hose gehen, wenn man da zu viel als Team versucht, den Fahrer zu motivieren. Und es war bei mir so, ich habe dann ein paar Stunden später, habe ich dann nachgedacht und habe mir gedacht, ja eigentlich, ich habe vielleicht wirklich die einzige Chance meines Lebens. Ich weiß nicht, ob nochmal jemals der Moment kommt, dass ich sagen kann, hey, es geht vielleicht unter 8 und wahrscheinlich muss ich doch mir das nochmal überlegen, ich sollte auch alles geben, was irgendwie geht und ich muss selber auch dran glauben und das war wirklich so ein Prozess in mir. Da hat es zuerst einmal den Input gebraucht von außen. Ich habe abgeblockt und später habe ich es dann aber erst irgendwie verstanden und habe mich dann wirklich damit anfreunden können. Und dann sitzt du halt so am Radl und dann habe ich geschaut, das war jetzt ein anderes Jahr, wie ich erzähle es jetzt nur, weil die Leute dich halt auch kennen. Du sitzt am Radl und dann siehst, hey, im Betreuerauto sitzt der Kraschitzer drinnen und der nimmt sich 14 Tage Urlaub und der fährt eine Woche lang hinter mir her und tut alles für mich und opfert seine Freizeit. Und okay, er isst zwar irgendwie Zimtschnecken und Chips auf meine Kosten, aber das soll er haben. Ich schenke ihm noch eine Palette voll mit Zimtschnecken, das hat er sich verdient. Aber ich weiß einfach, jeder, der da mitfährt, gibt sein Bestes und jetzt muss ich auch nochmal mein Bestes geben. Das bin ich denen irgendwie schuldig. Und so Zielsetzung mit Strategie funktioniert nach einer Woche Radlfahren nicht mehr. Da geht ganz viel über Emotionen und da ist es, glaube ich, echt wichtig, dass man die richtigen Worte findet. Es kann sein, dass jemand sagt, hey, ich fahre jetzt einfach sicher ins Ziel, ich will gar nicht mehr. Es kann aber sein, dass jemand sagt, hey, jetzt zum Schluss nochmal volle Attacke und ich möchte drei Monate später im Nachhinein zu mir selber sagen, ich habe alles gegeben und mir im Nachhinein vielleicht nicht denken, da war noch mehr gegangen. Und ja, jetzt bin ich halt gespannt, wie das Team Jimmy Rönn, das Team Lukas Kaufmann, das Team Dominik Meierhofer, wie die damit umgehen, was sie ihren Fahrern sagen, ob sie sich noch motivieren, ob sie das einfach nur solide heimfahren wollen. Extrem spannend.
Und ist für die Crew auch immer eine Gratwanderung, solche Sachen zu sagen, weil wenn du dann im Ziel stehst und 8 Tage und 1 Stunde oder 8 Tage und 1 Minute gefahren bist, dann wirst du auch frustriert sein. Also man muss schon also auch seinen Athleten sehr gut kennen, um da dann die richtigen Worte zu finden, was nicht immer einfach ist.
Ja, jetzt habe ich einen kleinen Monolog hingelegt mit einem emotionalen Ausbruch, aber ich denke mal, man kann sich vielleicht schwer in das Ganze einversetzen, wenn man nur ein Dot-Watcher ist und die Social-Media-Stories anschaut. Da geht schon einiges ab im Kopf eines Teilnehmers. Aber schauen wir jetzt nochmal zu den Teams. Ich habe da nämlich vom Floro Racing Team eine Sprachnachricht bekommen und die möchte ich gerne vorspielen. Flo, bitte sag was, ich muss es erst aussuchen. Und
okay, ich werde inzwischen, du hast mir ein paar Fragen geschickt, die über Instagram reingekommen sind. Eine Frage, die kann man sehr, sehr ausführlich beantworten, man kann sie aber auch recht kurz beantworten, das werde ich jetzt machen. Wie funktioniert die Organisation und die Modifikation im Pace Car? Also, es sind normale Mietautos und am besten man hat 1-2 Personen dabei, die handwerklich geschickt sind. Dann kann man direkt von der Batterie ein Stromkabel reinlegen, einen Spannungswandler einbauen und damit ist das Größte schon mal geschafft. Diese Drehlichter, die kann man mit Magnet am Dach montieren und Radl können rein oder auf einen Radlträger. Das Coole ist, in den USA gibt es wirklich alles. Also alles. Man müsste das gar nicht mitnehmen, aber es ist natürlich cool, wenn man mit vertrauten Einheiten, Maßen und Werkzeugen arbeiten kann und nicht dann plötzlich mit Inches und so herumtun muss. Das meiste im Pacecar ist improvisiert, aber da gibt es unterschiedlichste Lösungen, von einem ganz billigen Walmart Plastikregal zu wirklich fast getischlerten Interieurs.
Da kann man wirklich nochmal verweisen auf die Social Media Stories. Vom Jimmy habe ich was gesehen, Lukas und Dominik ebenso, die haben auf ihren Profilen ganz genau vorgestellt, wie sie ihre Autos aufgebaut haben vor dem Rennen. Und dazu ist auch noch eine Frage gekommen, ob ich die Dinge jedes Jahr mittransportiert habe oder sogar drüben irgendwo zwischengelagert habe. Weil das könnte man natürlich glauben, dass das sinnvoll wäre, aber ich habe es jedes Mal mit heimgenommen und wieder mit rübergenommen, weil das drüben an der Ostküste zu lagern und dann an die Westküste zu schicken, das liegt dann ein Jahr irgendwo vielleicht in einer Garage, das wird wahrscheinlich auch nicht kostenlos sein. Ich möchte das aber gern daheim wieder durchtesten und prüfen und vielleicht erneuern oder adaptieren. Das heißt, es geht sich alles im Handgepäck aus. Wenn man 11 Betreuer hat, sind 11 Koffer.
Jeder umgekehrt, Betreuer also es nimmt es jeder, jeder Betreuer hat einen Koffer mit 23 Kilo. Der wird zur Verfügung gestellt für alles außer sein eigenes Gepäck und sein eigenes Gepäck muss im Handgepäck Platz haben.
Und ich glaube, das war meistens nur zwei Unterhosen und ein paar Schuhe, oder? Weil wir haben ein Team-T-Shirt gehabt und eine Teamhose und viel mehr als wie zwei Unterhosen hat man eigentlich nicht gebraucht.
Genau.
Zahnbürste kaufen wir drüben. und weil du gesagt hast, wegen Inch und so weiter, eine Frage ist gekommen, ob mein Garmin immer auf Kilometer oder Meilen eingestellt war. Ich bin immer bei Kilometern geblieben. Ist einfach vertraut und ist gleichzeitig eine nette Kopfrechenaufgabe, wenn man unterwegs einmal sagt, hey, Distanz in Meilen am Straßenschild, rechnen wir das um in Kilometer, dann hat man gleich wieder was zum Mitdenken. Das Einzige, was ich nie geschafft habe, und das ist wirklich, ich habe mich immer so geärgert, die Umrechnung von Fahrenheit in Grad Celsius, die Temperatur. Es ist so eine schwierige und absolut sinnlose Einheit, Fahrenheit. Ich bin heute noch absolut der Meinung, dass das eine völlig sinnlose Einheit ist. Das hat irgendein Däne erfunden, ganz USA hat es eingeführt. Ich verstehe das einfach nicht. Das macht keinen Sinn, aber egal.
ist der Clip schon fertig? Sonst beantworte ich noch eine Frage.
Der Clip ist fertig. Wir hören jetzt, wie es dem Floro Racing Team ergeht.
Guten Morgen, Christoph, und willkommen oder ein großes guten Morgen natürlich auch an die Podcast-Zuhörer. Wir sind gerade im Pratt, das Floro Racing Team. Ich bin gerade munter geworden von der passiven Zeit. Das heißt, wir haben jetzt nur, weiß ich nicht, ein, zwei Stunden Pause, bis wir wieder dran sind. Wir hatten diesmal die Nachtschicht bis circa von 11 Uhr Vortag bis, also nicht 5 Uhr in der Früh oder so, sind quasi von Colorado Richtung Kansas. Ja, unglaublich, was da so abgeht. Wir haben das Glück, dass wir bis jetzt ein sehr, sehr gutes Wetter haben. Haben unsere Taktik bis jetzt voll nützen können, wie wir es vorher geplant gehabt haben und es ist uns auch ganz gut aufgegangen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie wir da momentan sind, aber sicherlich ganz gut unterwegs, weil ich glaube, zweiter, dritter, irgend sowas. Ja, es ist cool. Es ist am Anfang extrem heiß gewesen. Es ist dann nochmal unser erster Fahrer verloren gegangen, weil es Pesca irgendwie voll Schoppung ist oder glaubt hat, dass er gestürzt ist. Da wieder wenn zu finden, ist natürlich Wahnsinn, aber es ist alles gut geglückt. Dann waren natürlich Sachen, die halt ja einmalig sind. So geile als Fahrer hast du doch ein bisschen Glück, dass du im Grunde mal umschauen kannst. Wahnsinn, was da für die Red Rocks sind, Wahnsinn, was da einfach so für Gesteinsmaterial ist. Die Straßen natürlich auch. Und ja, es ist einfach anstrengend, aber eine coole Geschichte. Die Strategie, wie du das angesprochen hast, die ist, wir sind zwei Zweierteams, die sich aufgeteilt haben und fahren so circa 6 Stunden Intervalle, mal sind es 6,5-7, mal sind es 5,5-6 Stunden und wechseln sich halt in der aktiven Zeit alle 20 Minuten circa ab. Am Anfang haben wir gesagt, wir fahren 10 Meilen, die Hügeln fahren wir dann ein bisschen kürzer, wir haben doch einiges an Höhenmeter auch gehabt, Wolf Creek Pass zum Beispiel, sind wir alle ein paar hundert Meter, ein Kilometer ungefähr im Wechsel hoch. Die Abfahrt hat dann einer gemacht. So ist dann stetig dahingegangen. Meter machst du da schon ganz schön. Wenn man da noch weiterdenkt Richtung Monument Valley, da war es leider bei uns finster und finster ist da wirklich finster. Das war zwar wunderschön warm, war wunderschön dunkel, aber sehr, sehr warm, so muss man es richtig sagen. Ja, spannend. Ein paar Lichtblicke hat es gegeben, wenn der Mond recht hell ist oder der Mond hoch steht, dann sieht man natürlich das Gesteinsmaterial. Aber ansonsten heißt es Kette rechts, Vollgas. Die Jungs auf der anderen Seite, Team Adi und Bernie, die drucken, was das Zeug hält. Und da wird man die machen sie einer nach, so gut es geht. Das ist wirklich ein Ansporn, die Teamleistung. Und natürlich. Ja, sobald es losgeht, hast du wirklich deine 10, 15, 20 Minuten treten. So schnell es geht, so hart es geht. Ich habe das Glück jetzt gehabt, direkt von, von Colorado nach Kansas jemanden zu überholen. Das ist ja nicht ganz so oft da, wenn man schon in der Hälfte des Rennens ist. Und wenn man da sieht, wie man mit dem Biker nach vorgebracht wird und da, weiß ich nicht, ungefähr 2-3 Meilen vor dir einer ist, dann hast du einfach da 2-3 Stunden Zeit, dass du zuziehst. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich da wen überholen habe dürfen. Und das ist wirklich, wie wenn der stehen geblieben war. Da hast du so, solche emotionale Eindrücke und da geht der Puls mit dir durch. Und wir fahren mit einem Holzradl, wir fahren mit einem Esel und ich sage immer, da geht der Esel mit mir durch. Das war schon steil und das war schon cool.
Ja, danke Floro für das Update. Aktuell liegt das Viererteam aus Österreich auf Platz 2. Das erste Team ist aus Brasilien, die haben einen guten Vorsprung von ein bisschen über 100 Kilometer und die Drittplatzierten sind wirklich laut Tracker in Sichtweite. Also das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2.
Ich hätte jetzt gerne noch ein paar Fragen gemacht, aber ich schaue auf die Uhr, das geht sich heute nicht mehr aus. Wir schauen, dass wir die morgen unterbringen. Ich würde jetzt allen Hörern und Hörerinnen für die heutige Nacht eine Denksportaufgabe mitgeben, weil ich habe mir jetzt gerade die Umrechnungsformel von Grad Fahrenheit in Grad Celsius rausgesucht. Es ist minus 32 mal 5 Neuntel. Also 100 Grad Fahrenheit sind 100 minus 32 mal 5 Neuntel sind 37 Grad.
Perfekt geeignet für eine Kopfrechenaufgabe während dem Radlfahren, nachdem man eine Woche lang kaum geschlafen hat. Ich habe noch als Pointe einen Einspieler, das ist auch einer meiner Lieblingserinnerungen ans RAM. Das war nämlich genau zu dieser Phase, an dieser Stelle des Rennens und ich glaube, damit können wir heute Schluss machen. Wobei wir müssen jetzt noch ganz kurz sagen, wie es weiter hinten auch steht, weil wir reden so viel über die Top 3, aber wir wollen natürlich auch erwähnen, dass David Hasey und Alan Jefferson weiterhin auf Platz 4 und 5 sehr knapp beieinander sind, nur 20 Meilen dazwischen und weitere 40 Meilen da hinten ist der Mathieu Lossel, Kopf an Kopf mit der Nicole Reist. Auch der Bottle-Klaus, Klaus-Henning Schulke, ist nur 26 Meilen dahinter und hat da sicher auch noch alle Möglichkeiten, das noch irgendwie gut zu machen. Und wirklich hart zum Kämpfen hat Valerio Zamboni. Er hat jetzt gerade den Halfway Point überfahren, erreicht, aber die offizielle Zeit von 13 Tagen kann sie rechnerisch nicht mehr ausgehen. Jetzt ist nur die Frage, Flo, weißt du das noch? Was passiert, wenn man die Cut-Offs nicht schafft? Fährt man weiter und ist im Ziel als nicht offizieller Finisher oder steigt man unterwegs aus? Ich muss ehrlich sagen, ich kann es da nicht beantworten.
Ich weiß es nicht, ob es sowas wie beim Transcontinental gibt als Finisher und nicht-official Finisher. Sowas gibt es, glaube ich, nicht. Also es gibt, vielleicht kann man das kurz sagen, es gibt mehrere Cut-Offs unterwegs. Also schon der erste ist, glaube ich, in Durango, nach knapp 1000 Meilen und dann entlang der Strecke gibt es mehrere. Und wenn man dort nicht innerhalb einer gewissen Zeit ist, dann wird man rausgenommen. Was man dann in seiner Freizeit macht, ist natürlich egal. Dann kann man natürlich weiter mit dem Radl quer durch Amerika fahren. Aber es ist dann sicher nicht mehr im Rahmen des Rams.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das immer noch gibt oder ob das einfach erst im Ziel irgendwie nachgerechnet wird oder dass man da nicht offizieller Finisher ist. Weil es sind einige, die wirklich nicht schnell sind, nämlich auch hinterm Valerio noch und die haben unmöglich die Cut-Offs geschafft, aber sie sind noch in der Wertung. Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht die Regeln geändert haben die letzten Jahre. Jedenfalls gibt es halt einige, die das nicht schaffen werden im Limit, aber immer noch mitfahren und was dann schlussendlich rauskommt, werden wir sehen. Aber kommen wir heute zum Ende. Wir wünschen allen, die unterwegs sind, ganz viel starke Beine, starken Kopf, starke Teams, und gute Laune und zur guten Laune kann man jetzt vielleicht noch was beitragen. Das war ein Gespräch wieder zwischen Betreuerteam und mir, genau zwischen Bloomington und Athens. Athens ist eine der Städte, die jetzt kommen, wo dann die Appalachen richtig losgehen.
Ja, schau, Viere. Ja. Wo fahren wir hin heute? Wo hast du gedacht gestern, dass wir die Schlafpause machen? Konzentrier dich. Knie ziehen, ziehen, drucken, ziehen, drucken, Frequenz auf, komm. Ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken, ziehen, drucken. Hecherer Gang, Alter, hecherer Gang. Schalt hinten runter. Oder schalt vorne auf die Scheibe oder was auch immer. Ah, das wirkt ja wieder. Da vorne ist ja gerade. Ja, genau. Sag mal, was glaubt ihr, dass wir die Schlafpause machen?
Ja, Blumiken.
Ja, Blumiken, da fahren wir hin. Und die Schlafpause hast du gemeint, dass wir in Athens vielleicht machen.
Die nächste.
Die nächste, genau. Und das ist eigentlich schon die letzte große Schlafpause. Alter, hast du nur mal bis Annapolis. Wir sind schon so weit. Am Mittwoch sind wir dort, heute ist Montag.
Am Mittwoch sind wir dort, heute ist schon Montag. Großartig. Für mich waren das echt gute Nachrichten damals. Ich weiß nur, ich habe das echt als sehr, sehr positive Nachricht empfunden. Obwohl es natürlich sehr zynisch sein kann.
Großartiger Gag am Schluss.
Damit machen wir Schluss für heute, oder? Wir werden jeden Tag länger unsere Produktion, obwohl sie nicht schneiden müssen, ist schon ganz nervös. Und wir hören uns morgen.
Ja, weil ich muss jetzt noch Radl fahren gehen. Und ich habe wieder mein Licht montiert. Ja, es wird Gas, spannend.
Es wird spannend, der Flo und das Licht. Bis morgen.
Podcast-Werkstatt.